Gut, jetzt einen Schritt weiter in der Geschichte der Philosophie. Wir haben gesehen, dass auf dem europäischen Kontinent Rationalismus. Und das hat das Französische oder den französischen Menschen sehr stark seit Descartes geprägt. Le Rationalisme. Und das war auf dem Kontinent dominierend, aber auf den britischen Inseln begann eine andere Sicht sich zu entfalten, zu entwickeln, der sogenannte Empirismus. Das kommt wiederum vom Griechischen. Ja, wenn wir sagen, man könne etwas empirisch nachweisen, was meinen wir damit? Ja, durch Versuchen, Versuchsreihen, empirisch. Also man beobachtet Dinge, wie sie sich verhalten, also was unsere Sinne wahrnehmen, das beobachten wir und dann ziehen wir daraus Schlüsse. Das ist eben empirisch und das kommt vom griechischen Wort empeireia. Empeire, ja, und das heißt Versuch oder Versuchung. Und das heißt auch so viel wie das, was man erfährt, was man erprobt, das ist Empeire, ja. Und man nennt, also das ist der Empirismus. Empirismus, und den nennt man auch Sensualismus. Sensualismus. Was bedeutet sensuell, wenn man sagt, jemand sei sensuell? Ja?
Auf die Sinnesorgane.
Ja, richtig. Jemand, ja, genau, was durch die Sinnesorgane aufgenommen wird. Und heute, wenn man sagt, jemand sei ein sensueller Mensch, dann übersetzt man das mit sinnlich. Also ist etwas abwertend. Aber Sensualismus heißt nichts anderes, als was man durch die Sinne aufnimmt. Eben, das ist die Erfahrung durch die Sinne. So nennt man diese Denkrichtung auch den Sensualismus. Und die entstand in England. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Das ist uns sicher allen durch Beobachten, durch Erfahrung, wir lernen viel, natürlich auch durch Erfahrung, deutlich geworden. Der angelsächsische Mensch interessiert sich immer am allermeisten, was funktioniert. If it works, dann ist es gut. Wenn es funktioniert, ist es gut. Ja, ist auch gut, ist auch richtig. Man muss ja auch sich fragen, ob etwas funktioniert. Aber das darf nicht alles werden. Und es darf nicht das alles Erschlagende sein. Und beim Rationalismus, dort geht es einem mehr um richtiges Denken und richtiges Urteilen. Und beim Sensualismus geht es mehr darum, erfahren und was man erfährt, wie sich das umsetzt. Die Sinneswahrnehmung ist es, welche Erkenntnis der Wirklichkeit gibt, nicht die Vernunft. Und eben, dass das gerade in England geschah, das kann man einmal an der Geschichte Englands, wird da einiges deutlich. Und dazu schreibt Störig, Hans-Joachim Störig, in seinem Buch über eben die kurze Geschichte der Philosophie, er schreibt dazu Folgendes. Sehr gut beobachtet. Es ist daher kein Zufall, dass der früheste Vorstoß gegen die mittelalterliche Scholastik, welche an der Vernachlässigung der Erfahrung krankte, also es war zu theoretisch, zu wenig die Erfahrung berücksichtigt, dass dieser Vorstoß dagegen vom Engländer Roger Bacon ausgegangen war, der als einer der Ersten den Ruf nach der Erfahrung als Quelle allen wahren Wissens ertönen ließ. Dann war es der Engländer Duns Scotus, so schreibt man, war Schotte, Scotus, der den Primat des Willens gegenüber der Erkenntnis betonte. Also Wille ist wichtiger als Erkenntnis. Es war der Engländer William von Ockham, dessen Nominalismus dem spekulativen Begriffsgebäude der Scholastik den entscheidenden Stoß versetzte. Also Ockham, er war eben Nominalist, er sagt, nein, nein, wir müssen nicht ausgehen von dem, was da ist, von den Einzeldingen, nicht von den Universalien. Das war ein Engländer, Ockham. Es war wiederum der Engländer Francis Bacon, also ein weiterer Bacon, der den Gedanken zu einem umfassenden Programm der Erneuerung des menschlichen Wissens umformte, dessen Grundlage allein Experiment und Erfahrung und dessen zweckgebundenes Denken, dessen Zweck die praktische Naturbeherrschung durch den Menschen sein sollte. Und das ist es, was alles, was Wissenschaft in der englischsprachigen Welt regiert, determiniert. Wisst ihr, was die Engländer, wenn man Englisch, wie heißt Wissenschaft auf Englisch? Science. Und wisst ihr, was der Engländer und der Amerikaner, wenn er Science hört, woran denkt er? Nur Naturwissenschaften, gar nichts anderes. Und im Deutschen gibt es Naturwissenschaften. Wir sagen dem auch so, hoffentlich sagt er auch so. Und Geisteswissenschaft. Wir unterscheiden das schön. Es ist genauso wichtig, mit dem Geist zu arbeiten, wie dass die Sache funktionieren muss im Leben. Und die Naturwissenschaften, die sind je länger, je mehr nur noch darauf aus, dass dem Menschen alles verfügbar gemacht wird aus der Welt seiner Erfahrungen. Alles muss dem Menschen verfügbar, dienstbar, nützlich gemacht werden. Das ist eben dieser alles beherrschende Pragmatismus. Und das ist typisch für den angelsächsischen Menschen. Das ist typisch für den angelsächsischen Menschen. Und so ist es, und das interessiert uns als Christen natürlich, es ist auch kein Zufall, dass England das Geburtshaus des Puritanismus wurde. Und beim Puritanismus, ja, was war das Entscheidende am Puritanismus? Wirklich das Entscheidende. Worin unterschieden sich die Puritaner von Gläubigen, die es auch in der anglikanischen Kirche gab? Die Puritaner, was wollten die? Ja?
Wirklich heiliges und Gott hingegebenes
Leben. Richtig, richtig, das war's. Und mit dem zusammenhängend auch, Kirche ist Gemeinschaft der Heiligen. Also die Frage nach dem Verständnis, was ist Gemeinde und wie lebt der Christ? Genau, diese ist ja nicht falsch, diese Fragen sind gute Fragen. Also das entstand in England, das ist kein Zufall. Ist euch Joseph Chambon der Name bekannt? Es gibt zwei Bücher, die sind wirklich lesenswert. Der war Deutscher Kirchenhistoriker, offensichtlich Hugenotte, ist ja ein französischer Name, aber war Deutscher. Und er hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der französischen der Reformation in Frankreich. Joseph Chambon, ist der Titel so? Also, nein, der Titel ist etwas anders. Ja, ist ein bisschen falsch, was ich jetzt sage. Aber Joseph Chambon, die Geschichte, ja, also nicht die Kirchengeschichte Frankreichs, es geht um die Geschichte der Reformation und was daraus wurde. Und dann schrieb er eine Geschichte des Puritanismus. Und das sind einzelne Kapitel, wo er einzelne Gestalten des Puritanismus behandelt. Sehr interessant, lehrreich und mit tiefen Einsichten. Und er schreibt eben in diesem Buch, der Puritanismus, sein Weg von der Reformation bis zum Ende der Stuarts. Und er schreibt zusammenfassend zur Bewertung des Puritanismus. Der Puritanismus wurde ja dann ausgelagert, weil er von der anglikanischen Kirche verfolgt wurde. Ausgelagert, weil sie sich der Kirche nicht fügen wollten. Die Puritaner wollten ja Kirche, so wie sie im Neuen Testament steht, Gemeinschaft der Heiligen. Also sie mussten auswandern, sie wanderten aus in die neue Welt. Und er schreibt dann zusammenfassend Folgendes. Joseph Chambon. Die Achillesferse der ehernen Rasse von New Plymouth. New Plymouth hieß eben diese erste Gründung und dort entstand dann die erste Stadt, New Plymouth, weil sie von Plymouth abgesegelt waren in England, also New Plymouth. Die Achillesferse der ehernen Rasse von New Plymouth verbleibt dem Organismus der Vereinigten Staaten von Nordamerika und verzehrt weiterhin das innere Leben. Also die Achillesferse. Der Puritanismus hat eine Achillesferse. Und diese Achillesferse, die bleibt im Organismus der Vereinigten Staaten von Nordamerika und verzehrt weiterhin das innere Leben. Und was ist die Achillesferse? Der Aktivismus, dem immer mehr von der Fülle des empfangenen Glaubens abgeht. Aktivismus und letztlich die reale Wertleistung, ein christlicher Pragmatismus. Und diesem verfällt Amerika als Sinn des Lebens. Also das wird als Sinn des Lebens gesehen. Und alles christlich. Es ist erstaunlich, wie christlich Amerika ist. Aber eben Christentum, christlich, das ist auch alles sehr nützlich. Stimmt ja auch. Aber wenn das immer wichtiger wird, dann hat das Folgen und dann wird am Schluss alles von Christus reden und von christlich sein. Aber Glaubenssubstanz, sehr wenig da. Ja. Und es ist tatsächlich so, der Angelsachse ist typischerweise, und jetzt zitiere ich wieder einen Juden, Egon Friedel, war Österreicher, lebt in Wien und er hat eine Kulturgeschichte der Neuzeit geschrieben. Hinreißend zu lesen. Ja, ich habe hier den Vermerk, wenn das jemand interessiert. Und er eben, Egon Friedel, er sagt, der Angelsachse ist typischerweise der hundertäugige Tatsachenmensch. Der schaut, beobachtet, wie kann ich das, wie muss ich das verstehen und wie kann ich das nützlich machen, anwenden. Der hundertäugige Tatsachenmensch, der eben zuerst den Sinnen traut und was die Sinne ihm vermelden, ja, das muss man dann ordnen und dann möglichst daraus praktischen Nutzen ziehen. Ist ja nicht falsch, ist ja gut, ist ja recht, aber wenn das alles ist, dann am Ende beschränkt das den Menschen auf das, was ich hier und jetzt haben und tun kann. Und das ist wirklich eine Achillesferse. Und an der Achillesferse wurde Achilles getötet. Also das ist der Punkt, an dem der Glaube scheitern kann. Also Denken ist der sinnlichen Wahrnehmung nachgeordnet. Und darum muss man zuerst beobachten, was man sieht, was man hört, was man tastet, was man schmeckt. Das muss man zuerst zur Kenntnis nehmen und so allein entsteht rechtes Verstehen und Denken. Nun, Descartes, der hatte tatsächlich gesprochen, hatte davon gesprochen, dass im Menschen sind verankert Ideen innate, also Gedanken, die ihm mit der Geburt gegeben sind. Fähigkeit des Denkens, die muss vorher schon da sein. Und das wird Kant auch so sehen. Er sagt, im Denken sind a priori, ist das Denken und die Kategorien, nach denen der Mensch denkt, ist dem Menschen von vornherein gegeben, vor aller sinnlichen Wahrnehmung, ist vorher da. Also das Denken kommt nicht a posteriori, also im Nachhinein, wir sehen und dann denken wir, sondern umgekehrt. Das Denken, die Denkfähigkeit, die Kategorien des Denkens, die Prinzipien, nach denen wir urteilen, sind vorher schon da, gegeben mit der Geburt. Das nimmt Kant, das nimmt Descartes, das Axiom an. Sie haben ja recht. Nur wissen wir, woher das kommt. Eben, weil Gott so ist, sind wir geboren, alles im Bild Gottes geschaffen, eben mit dieser Fähigkeit, ist es uns gegeben, mit der Geburt. Aber davon halten die Sensualisten nichts. Das lehnten die Empiriker ab. Alles also muss von der sinnlichen Wahrnehmung her kommen und erklärt werden Sensualisten. Ich nenne einige Namen: Francis Bacon, 1561 bis 1626, also zur gleichen Zeit etwa wie Descartes, ein bisschen früher, aber auch Zeitgenosse. Und er schreibt 1620 das berühmt gewordene Buch Novum Organum, also neues Gerät, also neue Gerätschaft, um recht zu denken. Und dort behauptete er, die sinnliche Wahrnehmung des Menschen sei die einzige zuverlässige Quelle des Erkennens und Verstehen. Und dann hat er, wie Spinoza, Wissenschaft und Bibel strikt voneinander geschieden. Nun, es war ja so, die englischen Sensualisten, Empiriker, sie glaubten ja alle an Gott. Sie glaubten grundsätzlich, ja, die Bibel, das ist schon wahr und richtig. Aber nicht von daher denken, wir müssen selber denken. Und darum reden sie auch von Gott und von Glauben. Aber dieser Glaube ist nur etwas, ist halt da, und dieser Glaube, dem müssen wir uns ja jetzt auch auseinandersetzen. Und so sagt er, wir müssen das, was die Bibel für den Glauben sagt, trennen von dem, was unsere Sinne uns über diese Welt sagt. Da braucht es keinen Glauben. It is therefore most wise, soberly to tender and to face the things that are faiths. Es ist daher äußerst klug, dem Glauben nüchtern das zuzuordnen, was des Glaubens ist. Also schön auseinanderhalten. Das ist Glaubenssache. Das ist der Bereich. Geht uns jetzt nichts an. Wir wollen jetzt diese Welt verstehen. Da geht es um unsere Sinne, die uns zum Denken befähigen. Und so soll man also der wahrnehmbaren Welt auch nur das zuordnen, was zu der gehört. Scharf geschieden. Und das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Das hört man auch im Schulzimmer. Wenn irgendein Christ sich dann im Unterricht meldet und sagt, aber das mit der Evolution und so, die Bibel sagt es aber anders, dann wird der Lehrer, wenn er anständig und freundlich ist, wird er sagen, ja, weißt du, in der Bibel stimmt das so und das ist auch für den Glauben richtig, aber wenn wir das alles nach der Wissenschaft ansehen, dann ist es halt so, dass alles sich entwickelt hat über lange Zeiträume. Also man redet da nicht gegen den Glauben, ist gut für den Glauben, behalte den nur, aber in dieser Welt, es ist anders, ja. Das hat sich durchgesetzt, seit Spinoza, auch bei den englischen Sensualisten. Thomas Hobbes, er hat auf diese Gedanken weiter von Bacon weiter aufgebaut und er formulierte seine Überzeugung wie folgt. There is no conception in man's mind, which has not at first, totally or by parts, been begotten upon organs of sense. The rest are derived from that original. Es gibt im Verstand des Menschen keine Vorstellung, die nicht zuvor vollständig oder in Teilen erzeugt worden ist durch die Sinnesorgane. Alles Weitere ist von diesem Ursprünglichen abgeleitet, also von den zuerst empfangenen Sinneseindrücken. Und dann John Locke, also man schreibt Locke, aber man spricht Locke, John Locke, 1632 bis 1704. Und er hat eine Abhandlung geschrieben, Essay Concerning Human Understanding, also eine Untersuchung betreffs oder bezüglich des menschlichen Verstehens. Und er stellt dort die Frage, wie gelangen Vorstellungen und Begriffe in den menschlichen Verstand? Seine Antwort, dass keine dem Menschen angeborenen Ideen davor liegen, vielmehr sei der Verstand ein empty slate. Wisst ihr, was das ist? A slate? Im 18. Jahrhundert oder 16., wenn man sagt, a slate? Eine Schreibtafel, ja. Eine Schreibtafel. Also der Verstand ist eine leere Schreibtafel, lateinisch eine Tabula rasa. Tabula, Schreibtafel, und rasa, ganz leer geputzt. Und so sei der Verstand des Menschen, wird geboren, sein Verstand ist leer. Erst mit den Sinneseindrücken wird die Tafel, also wird der Verstand, beschrieben. Und so hat er diesen schönen Satz, ist ein schönes Latein, aber wir glauben ihm trotzdem nicht. Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu. Nichts ist im Verstand, das nicht zuvor in der sinnlichen Wahrnehmung war. Oder sogar gewesen war. Also zuerst sinnliche Wahrnehmung. Tja, was ist von einer solchen Sicht der Dinge zu halten? Was meint ihr? Haltet ihr das für vernünftig? Das zu sagen, der Verstand ist leer, erst die sinnlichen Eindrücke füllen den Verstand.
Betrachten des menschlichen Herzens das Böse von Jugend an.
Ja, das ist eine gute biblische Antwort. Sehr gut, sehr gut. Und darum ist sein Denken auch entsprechend, es wird auch die sinnlichen Eindrücke nicht anders werden. Ja.
Römer 2, die Menschen, selbst die Heiden haben ein Gewissen, durch das sie Dinge schon beurteilen können.
Ja, richtig. Also das Gewissen ist da, ohne dass sie etwas gesehen haben. Sie haben nichts gesehen von Gott. Auch keine Stimme von ihm gehört. Also etwas ist in Menschen vorher schon da ist. Gutes Argument. Aber wenn jemand die Bibel gar nicht ernst nimmt, aber die Frage ist doch immerhin erlaubt, aber wie soll der Verstand, wenn er leer ist, wie soll er sinnliche Eindrücke dann aufnehmen und ordnen können? Der Verstand ist ja leer. Es braucht der Verstand, um sinnliche Eindrücke zu ordnen und einzuordnen. Also, ich weiß nicht, wie sich das gedacht haben. Der Verstand muss ja schon da sein, sonst kann er sinnliche Eindrücke gar nicht in Beziehung bringen zu irgendetwas und auch nicht zu sich selbst. Also, es ist eine Unmöglichkeit. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Zum sogenannten Deismus. Eben wie gesagt, die Denker der Aufklärung, sie waren noch nicht so weit und noch nicht so verfinstert, dass sie sagten, da ist kein Gott. Ihnen war auch bewusst, es muss ja ein Gott sein. Es kann ja nicht aus dem Nichts etwas werden. Das geht ja gar nicht. Geht gegen alle Gesetze des Denkens, dass aus dem Nichts diese Welt wird. Das erinnert mich an einen Bruder, ein treuer Christ, wohnte, ist jetzt beim Herrn, im Berner Oberland, im schönen Berner Oberland, wo diese schönen 4000er da stehen, nebeneinander. Eiger, Mönch und Jungfrau. Eiger ist nicht ganz 4000. Und immer wieder kommt er dann so aus seinen eigenen Wanderungen mit Leuten ins Gespräch und spricht. Und dann beginnen die so zu reden. Und dann merkt er bald, die glauben nicht, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Und dann seufzt er manchmal und sagt dann, ja, der Bruder. Und sagt dann, ja, als das Nichts beschloss, etwas zu werden. Sehr gut gesagt. Als das Nichts beschloss, etwas zu werden. Ja, das glauben ja die allermeisten Leute. Es war nichts da. Oder Materie. Und wenn du fragst, ja, woher kam die Materie? Aus dem Nichts. Also das Nichts beschloss, etwas zu werden. Nein, so verfinstert waren sie noch nicht im 17. und 18. Jahrhundert. Also ein Gott ist. Aber für den Deisten, Gott hat alles in Bewegung gesetzt, alles verursacht. Aber jetzt läuft die Welt von sich selbst. Die Welt ist ein Selbstläufer. Und Gott hat der Welt alle Gesetze eingeschrieben und diese Gesetze spielen. Er muss gar nicht eingreifen. Die laufen einfach. Und so läuft die Welt, so wie sie läuft. Und wird so laufen, solange sie besteht. Und es ist ja Tatsache, Gott offenbart sich durch die Schöpfungswerke und sie haben daraus richtig gefolgt, es muss ein Schöpfer sein, gut. Und man spricht tatsächlich in der Sprache der Theologie von der Theologia Naturalis. Das ist die natürliche Theologie. Der Mensch kann mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Denken und Beobachten, kann er vieles an Gott erkennen. Römer 1 sagt das. Das ist die Theologia Naturalis. Und auf dieser Ebene blieben die Deisten stehen. Weiter nicht. Aber viel wichtiger als die Theologia Naturalis ist die Theologia Revelata, die offenbarte Theologie, also Gottes Reden zu uns Menschen, wo er von sich redet, nicht nur, dass er allmächtig und ewig ist, sondern auch wie er ist und was sein Wille ist und was sein Heil ist und wie er in sich ist, nämlich er der eine, eine Pluralität, all das sagt er von sich eben in der Theologia Revelata. Und der Rationalismus führte daneben dazu, bei den Rationalisten auf dem Weg des Denkens, bei den Sensualisten auf dem Weg der Beobachtung, dass man nur noch einen Gott bestehen ließ, so wie er sich in der Natur zeigt, aber mehr nicht. Und so wurde die natürliche Religion, die Theologia Naturalis, wurde zur Religionsphilosophie der ganzen Aufklärung. Ja, da ist ein Glaube an einen Gott, das ist aristotelisch übernommen. Aristoteles sprach, es muss, er sagte nicht einer, eine Person, sondern ein Etwas sein, ein Proton Kinun, Kaimä Kinomenon, also ein erstes Bewegendes, das von niemandem bewegt worden ist. Ein erstes Bewegendes. Wir sagen natürlich, da war ein erster Beweger, nämlich Gott. Und er ist von niemandem bewegt. Niemand hat Gott verursacht. Er hat alles verursacht. Also das genügt ihm. Einfach ein Prinzip. Ein Gott, der alles in Bewegung gesetzt hat. Er selber wird nicht bewegt. Und jetzt läuft die Welt. Und zum Deismus zählen Leute wie der Engländer John Toland. Und er schrieb sein Hauptwerk 1696, also die kamen nach den Sensualisten, folgten aus ihnen ganz organisch, ein Werk mit dem Titel Christianity Not Mysterious. Das Christentum ist nicht geheimnisvoll. Es gibt nichts Geheimnisvolles, alles ist im Verstand vollkommen einsichtig. Und die Vernunft sei eben genügend. Und das einzige Mittel, um die Bibel recht zu verstehen. Die Vernunft gibt die Norm, so lesen und verstehen wir die Bibel. Und gleichzeitig schrieb John Locke auch etwas dazu, also der Sensualist war, The Reasonableness of Christianity. Die Vernünftigkeit des Christentums. Alles ganz vernünftig. Hurra, sind wir ja glücklich. Und dann war ein Engländer namens Matthew Tindall, und der verfasst ein Werk unter dem Titel Christianity as Old as Creation. Also das Christentum ist so alt wie die Schöpfung selbst. Also wir merken, alles wird innerweltlich betrachtet. Und das eben zeigt, dass jetzt diese Art von Christentum in England zur Herrschaft kam, dass keine göttliche geschriebene Offenbarung zu berücksichtigen braucht. Es genügte, dass wir die Welt beobachten, wie sie ist, diese Sinneswahrnehmung, und die gibt uns, macht uns klar, da ist ein Gott und wir leben jetzt in dieser Welt und wir müssen diese Welt beobachten, dann verstehen wir auch, wie die Welt läuft und dann können wir uns in dieser Welt recht verhalten. Und dann ist ein gewisser Edward Lord Herbert von Cherbury. Und der hat ein Werk geschrieben, De Veritate, also von der Wahrheit. Und dort hat er die 5 Artikel des Glaubensbekenntnisses des Deismus formuliert. 5 Artikel des Glaubensbekenntnisses des Deismus. Erstens, die Existenz eines göttlichen Wesens. Das ist das, was die Leute heute sagen. Ja, ja, es gibt ein höheres Wesen. Wisst ihr, wie Pfarrer Wilhelm Busch darauf antwortet. Wenn Leute kommen und sagen, ich glaube an ein höheres Wesen, sagen ja, die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Ja, ein höheres Wesen. Das sagt nichts. Aber eben, Glaube, Existenz. Ja, Existenz, wir lassen ihn existieren. Aber ja, nicht handeln. Ja, nicht zu uns reden. Uns meinen. Uns vor sich stellen. dass wir uns verantworten für, vor ihm, nichts davon. Also Existenz eines göttlichen Wesens, dann die Pflicht, es zu verehren, also anerkennen, da ist einer, ein Verursacher. Dann drittens, man verehrt dieses Wesen durch Tugend und Frömmigkeit. Und das wird die Religion der Aufklärung bis in unsere Tage dominieren. Also nicht nur, dass wir Gott erkennen, einfach so wie er sich dem Verstand offenbart, der Beobachtung, den Sinnen, sondern dass christlicher Glaube sich erschöpft im rechten Tun. Im rechten Tun und anständig sein. Das sei Christentum. Man verehrt dieses göttliche Wesen durch Tugend und Frömmigkeit. Viertens, Reue für und Sühne für Fehler. Das leuchtet den Menschen auch ein. Man muss, wenn man einen Fehler begangen hat, dieses Recht, das man zugibt. Und es ist auch so, das empfinden auch Menschen, wenn man Böses gemacht hat, ist auch Recht, dass man bestraft wird. Und wir sagen das ja auch in unserer Sprache, die sonst viele religiöse biblischen Begriffe nicht mehr verwendet. Aber wir sagen, jemand ist im Gefängnis gesessen, hat einen Totschlag begangen, nicht Mord, sagen wir Totschlag, sitzt im Gefängnis, so und so lange, Strafe abgesessen. Was sagt man dann? Jetzt ist ein Verbrechen gesühnt. Und das finden wir, das empfindet jeder als Recht. Unser natürliches Rechtsempfinden, von Gott gegeben, sagt uns das. Auch ohne biblische Offenbarung. Dann fünftens, es gibt eine Belohnung noch, wo, wann? In diesem Leben. Ja, eben der Glaube macht auch das Leben in dieser Welt, dass du das Annehmen eines ersten Verursachers aller Dinge, macht das Leben in dieser Welt, es macht es ein bisschen besser, das stimmt auch. Und wenn man sich so an diese Regeln hält, dass man durch Tugend und Frömmigkeit die Existenz dieses göttlichen Wesens bestätigt, und auch Reue, bekennen, man hat Böses getan, Sühne, ist auch gut, dann, es lebt sich besser. Ja, ist nützlich, eine gute Religion, sehr nützlich. Ja. Kannst du noch mal das Dritte nennen? Also erstens die Existenz eines göttlichen Wesens, zweitens die Pflicht, es zu verehren, dann drittens, man verehrt es durch Tugend und Frömmigkeit. Also durch nett sein, durch freundlich sein, ja. Und dann Reue und Sühne für Fehler. Ein Beispiel. Wie stark das noch sitzt, dieses Empfinden, man muss Reue zeigen und man muss auch Sühne leisten für Fehler. Schweden. Man kann ja im Netz auch Zeitungen lesen und dann lese ich auch schwedische Zeitungen. Also das Wenige, das man lesen kann. Man müsste sie abonnieren, mache ich nicht. Und dann, ich schaue auch ab und zu schwedische Nachrichten. Und dann kommen solche Berichte vor, ein typischer Fall. Da ist jemand, sie hat irgendeinen Ministerposten, zur Zeit, als die Sozialdemokraten regierten, jetzt regiert ja eine bürgerliche Koalition von bürgerlichen Parteien, Sozialdemokraten. Und was passiert? Und nachher steht das als Schlagzeile in der schwedischen Zeitung, Dagens Nyheter oder auf Svenska Dagbladet. Steht dort so und so, wurde ertappt und bestraft für Radfüllerie. Radfüllerie, das heißt Trunkenheit am Steuer. Was hatte sie gemacht? Sie hatte ein Glas Wein getrunken. Und dann gab es eine Kontrolle. Ein Glas Wein, dann hatte sie wenige Promille. Aber das ist schon strafbar in Schweden. Also musste sie Abbitte tun und sie hat das öffentlich bekannt. Ich habe den größten Fehler in meinem Leben begangen. Nur wir finden das läppisch. Aber es zeigt, das ist halt das sittliche Empfinden in Schweden. Man soll einfach nicht trinken und Auto fahren. Einfach null. Und sie hat das öffentlich tun müssen. Das war also die Reue. Und von ihrem Posten zurücktreten. Ja, alles passiert. Und das zeigt auch dort, wo man gar keine Gottesfurcht, keinen Glauben hat. Aber das steckt in uns drin und das gehört auch zur natürlichen Religion, auch wenn man es nicht mehr Religion nennt, Reue und Sühne für Fehler. Was wir sehen, da ist ganz, also da alles das Übernatürliche, das von Gott herkommende, Gnade, ist hier alles ausgeblendet, nichts mehr da. Nichts mehr da. Nun, dieser Deismus, der hatte Auswirkungen. Der ist dann von England ausgehend, hat er die ganze Christenheit in Europa beeinflusst Und dazu schreibt Karl-Heinz Michel. Karl-Heinz Michel, ein konservativer evangelischer Theologe, hat so einen schmalen Band geschrieben, sehr mit viel nützlichen Informationen, Anfänge der Bibelkritik. Und jetzt, ich zitiere jetzt Karl-Heinz Michel. Er schreibt jetzt zum Deismus, wie der wirkte. Der Deismus war ein vielgestaltiges, durchaus nicht einheitliches Phänomen, doch gerade die bei allen Vertretern gemeinsame Grundlage der natürlichen Religion, eben diese fünf Punkte, zusammen mit der Bewertung der Vernunft als höchste Instanz in allen Glaubensangelegenheiten, gab den Maßstab her, der die ganze Bandbreite von bibelkritischen und kirchenkritischen Schriften im 17. Jahrhundert über die englische Kirche und Theologie hereinbrach. Und nicht nur über die englische Kirche und Theologie, also im Ursprungsland des Deismus, sondern nachher auch in Deutschland, Skandinavien, über eben die evangelische Christenheit. Das war eben der Irrglaube, der Deismus, gegen den Georg Whitfield und John Wesley bei der Verkündigung des Evangeliums ankämpfen mussten. Einer dieser Verfasser, einer dieser deistischen Schriften, Toland, glaube ich, was, und von dem sagte Georg Whitfield in einer Predigt: Toland has as much grace as the prophet Mohammed. Also dieser Toland versteht so viel von Gottes Gnade wie der Prophet Mohammed. Das hat natürlich eine wahnsinnige Empörung ausgelöst. Zumal er, ordinierter Pfarrer im Talar eines ordinierten Predigers, predigend. Er war ordinierter Pfarrer der anglikanischen Kirche. Und das hat die ganze anglikanische Kirche dermaßen empört. Also alle Kirchen haben ihm die Kanzel verweigert. Außer den wenigen, die durch ihn zum Glauben kamen, und nachher kamen immer mehr durch ihn zum Glauben. Ja, das also war dieser Irrglaube, gegen den the Great Evangelical Awakening, so nennt man in der englischen Kirchengeschichte diese Erweckung, die 1739 anfing und das ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte, die ganze englischsprachige Welt erfasste. The Great Evangelical Awakening. Und das gab der anglikanischen Kirche eine neue Richtung. Und da entstand auch innerhalb der anglikanischen Kirche die sogenannte Evangelical Party. Der Vater der Evangelical Party ist Georg Whitfield. Also Evangelical heißt evangeliumsgläubig. Nicht evangelikal, das Wort gibt es ja gar nicht, sollte man gar nicht brauchen. Aber es ist jetzt halt so eine Sorte Etikette geworden.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.